Es ist ein uralter Menschheitstraum und bislang schien es nur Dr. Doolittle, dem Kinderbuchhelden, vergönnt zu sein, wirklich mit allen Tieren reden zu können. Sogar mit dem Stoß mich zieh dich, dem vor und nach Doolittle niemand mehr begegnet ist. Wobei es natürlich Menschen gibt, die, wie zum Beispiel der berühmte Pferdeflüsterer, die Sprache der Pferde zu lesen, zu erkennen, gelernt haben. Angela Stöger ist Verhaltensforscherin und Bioakustikerin von der Universität in Wien und sie hat sich intensiv mit Lauten, mit der Sprache verschiedenster Tiere beschäftigt. Von singenden Mäusen und quietschenden Elefanten heißt ihr brandneues Buch mit wirklich faszinierenden Beobachtungen zur Kommunikation von Tieren. Grüß Sie, Frau Dr. Stöger.
Einen wunderschönen guten Tag.
Frau Stöger, ich habe in Ihrem Buch schon ein bisschen schmökern können. Es erscheint ja erst in gut einer Woche am 30. August. Sie haben da eine Zwergspitzhündin daheim, die Luna. Und ja, können Sie sich schon mit ihr unterhalten?
Naja, also ein bisschen verstehen wir uns natürlich. Die Luna ist ganz besonders, die weiß schon, wie sie meine Aufmerksamkeit bekommt. Und gerade jetzt in der Zeit, wo ich ja viel zu Hause war, wenig auf Reisen und auch im Homeoffice wie die meisten, habe ich natürlich viel mehr Zeit mit meinen Hunden auch verbracht. Und ja, die Luna weiß ganz genau, wie sie die Aufmerksamkeit auf sich zieht mit ganz speziellen Lauten.
Ich glaube, das haben die Haustiere auch sehr schnell raus. Nicht nur genau. Die Katzen, auch die Hunde. Ich habe deswegen auch gefragt, es gab bei der Frankfurter Rundschau mal einen inzwischen verstorbenen Musikkritiker, Karl-Heinz Ludwig Funk. Der hat seine Katzen tatsächlich als Berater hinzugezogen. Das heißt, wenn er eine neue CD hatte, dann hat er die den Katzen vorgespielt. Also die haben wohl sehr, sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, ob sie einen Musiktitel mochten oder nicht. Kann man jetzt sagen, Katzen sind besonders musikalische Tiere?
Ja, also Tiere ganz generell können Musik genauso wahrnehmen wie wir Menschen auch. Und es gibt ja sogar auch Komponisten, die speziell für Tiere Musik komponieren, weil natürlich ein bisschen, je nachdem, um welche Tierart es sich handelt, desto sensibler sind sie auf gewisse Frequenzen. Aber an und für sich können Tiere Musik auch wahrnehmen, ja, und das auch durchaus als positiv empfinden.
Ja, und Sie beschreiben da ja auch in Ihrem Buch einen sehr tanzfreudigen Kakadu.
Genau, ja, das ist der Snowball. Also Tiere haben ja sogar zum Teil auch Rhythmusgefühl. Und der ist ja wirklich faszinierend. Also das muss man mal gesehen haben auf YouTube. Es gibt ja mehrere tanzende Vögel, die ja wirklich sehr gut den Rhythmus halten können von den verschiedensten Musikstücken. Also das ist schon sehr witzig, aber auch gleichzeitig wissenschaftlich gesehen faszinierend.
Aber eigentlich muss man sagen, Frau Dr. Stöger, Sie beschäftigen sich erstmal schon sehr lange mit der Kommunikation von Elefanten. Und dafür haben Sie nicht nur lange Forschungen im Zoo von Schönbrunn in Wien betrieben, sondern Sie sind auch natürlich nach Afrika gefahren, nach Asien. Und Sie haben festgestellt, dass sich Elefanten nicht nur über das, was wir so kennen, dieses übliche Terrain verständigen. Welche Laute haben Sie denn jetzt noch einfangen können?
Elefanten haben ein sehr großes Lautspektrum und das ist auch wieder was ganz Tolles an den Tieren. Also sehr häufig machen sie ja natürlich das Trompeten, das kennt jeder, in Situationen, wo sie besonders aufgeregt sind. Aber der häufigste Lauttyp ist ein sehr tieffrequentes Rumblen. Das klingt ein bisschen wie ein Donnergrollen. Man kann sich das im Buch auch anhören. Und das ist so tief zum Teil, das hat Frequenzanteile, die wir auch gar nicht wahrnehmen können. Wir hören dann schon auch Teile, die höher sind im Laut, aber so den Grundfrequenzanteil, den können wir gar nicht wahrnehmen, weil der im Infraschallbereich ist, unter der Hörschwelle des Menschen. Gleichzeitig machen sie aber auch ganz, ganz hohe Laute, so wie der Titel verratet.
Also sie quietschen dann eben, ne?
Genau, also man glaubt vielleicht, wenn man das liest, was ist denn das? Also wie kommt man auf quietschende Elefanten? Aber sie quietschen tatsächlich und sie quietschen so hoch, das ist höher als ein kleines Kind oder höher als ein Meerschweinchen. Und das sind aber Tiere, die 5000 Kilogramm wiegen. Also das ist ganz faszinierend und wir besprechen halt in dem Buch, wie sie es tun und warum sie es tun und ja.
Genau, das wäre meine Frage gewesen. Warum machen sie das? Also dieses Trompeten, wie gesagt, das kennt man, aber warum dieses Quietschen beispielsweise?
Also asiatische Elefanten, da muss man unterscheiden. Es gibt ja verschiedene Elefantenarten und die eben in Indien, in Nepal vorkommen, in Asien, die haben das als Teil ihrer natürlichen Lautkommunikation. Und die quietschen mit dem Maul und das machen die auch, wenn sie aufgeregt sind zum Beispiel, ja, wenn irgendeine Situation aus irgendeinem Grund im positiven, aber auch meistens im negativen Sinn aufregt und sie irgendwie nervös sind und sich mitteilen müssen, dass jetzt da irgendwas nicht stimmt. Und dann gibt es auch afrikanische Elefanten. Da kommt das nicht im natürlichen Lautrepertoire vor, was auch interessant ist, dieser Unterschied. Aber es gibt manche, die machen so ähnliche Laute. Und zum Teil, früher kam es vor, dass afrikanische mit asiatischen Elefanten in einem Zoo zusammengehalten wurden. Da haben dann manchmal die afrikanischen Elefanten angefangen, das nachzumachen von den asiatischen. Oder es gibt auch andere Quietschlaute, die sie einfach dann erfunden haben. Also das Tolle bei Elefanten ist, und das machen nicht so viele Tiere, dass die mit ihrer Stimme spielen.
Ja, und Sie haben in Ihrem Buch auch einen Elefanten aus Südkorea, der angeblich auch sprechen kann, der Koschik. Stimmt das?
Genau. Ja, den haben wir untersucht. Da hatten wir die Möglichkeit, eben nach Südkorea zu reisen, weil wir hatten so Gerüchte gehört, dass da eben ein Elefant ist, der ein paar menschliche Laute imitieren kann. Und dann waren wir eben dort. Das war ganz faszinierend, weil wir konnten feststellen, dass er 5 verschiedene Laute sehr gut nachahmen kann, sodass das auch Menschen verstehen, die gar nicht wissen, dass es ein Elefant ist, wenn man es ihnen vorspielt.
Interessant.
Und er tut sich natürlich schwer, er hat ja keine Lippen und alles nicht so mit dem Artikulieren ist das schon schwieriger. Und er nimmt auch seinen Rüssel zur Hilfe. Er nimmt seinen Rüssel ins Maul und modifiziert dann das Maul, dass dann eben die Artikulation auf seine Art und Weise stattfinden kann, dass da ein menschliches Wort rauskommt.
Und das macht der Elefant, weil er Langeweile hat oder weil er eben wirklich ein besonders intelligentes Tier ist?
In dem Fall war es so, dass er sehr lange Zeit alleine gehalten wurde. Also das war eben nicht sehr artgerecht, die Haltung damals in Asien. Und die einzigen sozialen Kontakte waren eigentlich seine Pfleger, die sich dann offenbar schon sehr intensiv mit ihm beschäftigt haben. Und die Wörter, die er spricht, sind Kommandos oder auch zum Beispiel Nein. Das dürfte auch recht oft gehört haben. Oder Hallo. Und dann zum Beispiel Leg dich hin. Also so Kommandos, die er dann offenbar gelernt hat zu machen. Und irgendwann haben die Pfleger gesagt, hat er spontan angefangen, das nachzuahmen. Und er ist dann auch besser geworden im Laufe der Zeit. Und die Vermutung ist, dass er halt irgendwie sich seinen sozialen Partnern ein bisschen annähern wollte, sehr ähnlich sein wollte, was bei uns Menschen ja auch oft der Fall ist. Wenn wir irgendwo hinfahren und mit den Menschen dort reden, versuchen wir uns auch ein bisschen anzupassen, übernehmen vielleicht sogar den Dialekt, wenn wir länger dort sind. Das ist eine Ähnlichkeit.
Frau Dr. Stöger, Sie haben ja an der Universität Wien 2011 das Mammal Communication Lab gegründet, ein Säugetier-Kommunikationslabor. Und das hört sich total interessant an. Was machen Sie da genau?
Wir versuchen halt wirklich rauszufinden, was Tiere so miteinander kommunizieren, was die so sprechen. Und zwar nicht nur Elefanten, wir haben mittlerweile auch mit Giraffen gearbeitet, mit großen Pandas, mit afrikanischen Wildhunden, also viele verschiedene Tiere. Und da probieren wir wirklich vom Anfang bis zum Ende durchzugehen. Das heißt, wir schauen uns an, wie produzieren denn Tiere ihre Laute, weil die müssen das ja nicht alles so auf die gleiche Art und Weise machen, wie wir Menschen auch sprechen. Die haben da durchaus auch andere Mittel und Wege, ihre Laute zu produzieren. Was kommunizieren sie damit? Also welche Information wird übertragen? Wie nehmen sie es wahr? Also wir wollen wirklich verstehen einfach, was Tiere sagen. Kann man schon so zugeben.
Sprechen und denken, das gehört bei uns Menschen ja irgendwie doch zusammen. Wie ist das bei den Tieren? Wie komplex ist auch so ihre Sprache?
Das kommt ganz auf die Tierart drauf an. Also Tiere kommunizieren nicht nur reflexartig. Also die Laute sind eigentlich schon immer, gerade wenn wir Vögel und Säugetiere betrachten, total bewusst und zielgerichtet. Ja, das ist jetzt nicht einfach ein Reflex, wie das vielleicht häufig noch angenommen wurde. Also die haben immer einen Grund, warum sie vokalisieren. Sie können auch sehr bewusst gar nicht vokalisieren und still sein. Und natürlich hängt das mit der Lebensweise auch zusammen. Tiere, die sehr sozial leben, kommunizieren natürlich mehr und haben dann häufiger auch ein größeres Lautrepertoire als zum Beispiel Tiere, die eher einzelgängerisch leben und dann eigentlich hauptsächlich zur Paarung oder zur Jungenaufzucht ihre Laute verwenden.
Ich habe in Ihrem Buch noch ein Beispiel gefunden, das fand ich unglaublich erstaunlich. Da beschreiben Sie den Trauerdrongo, einen Sperlingsvogel. Der macht den Ruf der Erdmännchen nach, und zwar nicht nur aus Spaß an der Freude, sondern ganz gezielt, um ihnen ihre Beute abzujagen. Also da steckt doch schon sehr viel Überlegung, sehr viel Strategie dahinter. Oder sind das dann tatsächlich auch nur erlernte Verhaltensweisen?
Natürlich ist es einerseits erlernt, also er ist wirklich in der Lage, erstens mal Laute nachzuahmen und zu imitieren, das ist ja auch nicht so einfach. Und dann hat er aber natürlich eine Strategie dahinter, weil er kann ja bis zu 50 verschiedene Feinde nachahmen auch der Erdmännchen. Also er kann nicht nur die Erdmännchen Alarmrufe, sondern er kann auch noch zum Beispiel einen Feind nachahmen, wo das Erdmännchen auch alles fallen lässt und sich versteckt. Und der weiß aber auch, dass wenn er das zu oft macht, dass dann da schon die Erdmännchen draufkommen. Das heißt, er variiert schon seine Taktik, variiert auch die Laute, die er eben den Erdmännchen sozusagen vorgaukelt. Und manchmal tut er sie auch sehr bewusst warnen. Also dass sie sehr wohl auch wissen, eigentlich warnt er mich schon. Und dann das nächste Mal ist es halt ein falscher Alarm, wo er sich dann halt das Futter schnappt von den flüchtenden Erdmännchen. Also da ist schon Strategie dahinter.
Also ich finde das wahnsinnig pfiffig irgendwie von diesem Vogel.
Ja.
Und Sie haben ja auch umgekehrt dann wieder nachweisen können, dass so Tiere, von denen wir jetzt mal denken, die sprechen gar nicht. Also die Giraffen, die sind ja eigentlich irgendwie nur ganz still, dass die aber tatsächlich doch auch Laute von sich geben. Wie sprechen die miteinander?
Ja, das haben wir wirklich nach vielen, vielen Stunden, hunderte, tausend Stunden haben wir da am Tonmaterial gesammelt, weil mich das so fasziniert hat, dass man eigentlich fast gar keine Laute hört. Ich hatte arme Studenten, die da wirklich wochenlang vor den Giraffengehegen gesessen sind. Und ich habe mir gedacht, das gibt's doch nicht. Und wir haben aber dann feststellen können, untertags machen die tatsächlich wenig. Und dann haben wir in der Nacht aber Laute gefunden, das klingt wie so ein, es erinnert ein bisschen an einen Walgesang fast. Und das haben wir bei drei verschiedenen Giraffengruppen feststellen können. Zwar auch nicht sehr häufig, aber doch. Und jetzt ist halt so die Theorie dahinter, die wir noch verifizieren müssen im Freiland. Giraffen haben wahnsinnig gute Augen. Also die kommunizieren wirklich sehr, sehr viel über visuelle Signale. Aber wenn es finster ist und wenn man sich nicht mehr sieht, dann wird das trotz allem auch schwierig, auch für eine Giraffe. Und meine Vermutung ist, dass sie genau dann in diesen Situationen auf die Laute zurückgreifen. Und da sind wir jetzt gerade dabei, das eben noch rauszufinden, genau.
Sie haben es schon angedeutet, Sie sind da mit ganz viel Technik unterwegs. Mhm. Das nennt man Bioakustik. Und das bedeutet also, Sie müssen ganz viele Mikros, Rekorder und Kameras schleppen, wenn Sie vor eine solche Giraffe ziehen.
Genau, also der Vorteil ist, dass einfach die Technologie wahnsinnige Fortschritte macht und das erleichtert natürlich einiges. Und wir brauchen natürlich gute Ausrüstung, weil wir müssen diese Laute auch detektieren und wahrnehmen können. Teilweise sind die ja tiefer, als was wir Menschen hören. Oder in der Bioakustik gibt es auch Tiere, die höher sind, als dass wir Menschen es wahrnehmen im Ultraschallbereich, wie die Fledermäuse. Und da brauchen wir natürlich die passende Ausrüstung dazu. Ja, und der Speicherplatz natürlich, dann Analyseprogramme. Manchmal verwenden wir auch ganz tolle Mikrofone. Das sind so Schallvisualisierungsmikrofone, die praktisch den Schall sichtbar machen. Das sind dann so ähnlich wie Thermografiebilder, sieht man da, wo der Schall rauskommt. Da kann man dann feststellen, welches Tier vokalisiert und vielleicht vom Elefant, ob es vom Maul oder vom Rüssel rauskommt. Also da gibt es technologisch auch ganz spannende Sachen.
Also wie gesagt, es sind unglaublich viele faszinierende Erkenntnisse, die Sie da in Ihrem Buch von singenden Mäusen und quietschenden Elefanten zusammengetragen haben. Und Sie haben es ja eben schon erwähnt, man kann da auch etwas hören. Es gibt nämlich so QR-Codes, die im Buch verteilt sind. Und da kann man sich die Aufnahmen verschiedenster Tierstimmen einfach auch mal anhören. Und man kann da wirklich noch stundenlang reden. Aber wichtig wäre doch nochmal die Frage, was können wir Menschen denn eigentlich von der Kommunikation der Tiere lernen, auch vielleicht, um sie besser zu schützen?
Ja, also so die Take-Home-Message, die ich wirklich ein bisschen bringen wollte, ist, dass wir erstens verstehen, dass das einfach sehr komplex ist, dass Tiere sehr wohl auch was zu sagen haben untereinander, aber vielleicht, dass wir auch mal wieder hinhören sollten und nicht völlig nur in unserer kleinen Blase bleiben sollten, dass wir wirklich wieder rausgehen sollten und offen sein sollten für die Natur, dass Tiere auch eine Berechtigung haben zu leben und auch miteinander zu kommunizieren, weil das gehört dazu. Ja, dass wir einfach nicht so einzigartig sind, wie wir immer glauben.
Frau Stöger, unsere Gäste, die dürfen sich immer einen Musiktitel wünschen und Sie haben sich Tina Turner ausgesucht mit dem Titel Nutbush City Limits. Wie kommt das? Ja. Was bedeutet Ihnen dieser Song?
Ich mag die Tina Turner einfach wahnsinnig und das ist so ein Lied, das mich motiviert. Ich höre das meistens beim Laufen. Das bringt mir Energie und ich meine, sie hat viele tolle Lieder und das ist eines davon.
Ja, das stimmt. Energiegeladen ist diese Frau einfach.
Genau.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Ich sage nochmal den Titel Ihres Buches: Von singenden Mäusen und quietschenden Elefanten. Im Brandstätter Verlag erscheint es ab 30. August. Ist es dann auch im Buchhandel. Herzlichen Dank, Frau Stöger.
Danke, ich bedanke mich fürs Interesse. Wiederhören.